Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes bitten. Herr, erhöre uns. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Wir haben es gehört, Ihre Pastorinnen und Pastoren sind in Dänemark. Und das ist für mich eine Gelegenheit, hier in dieser wunderschönen Kirche heute Gottesdienst halten zu dürfen. Wie schön, dass im evangelischen Predigtkalender dazu ein seelsorgerlicher Text für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Wir haben ja schon eine Einstimmung gehört, den Wochenspruch, den Psalm und das Evangelium. Es geht mitten im Kirchenjahr eigentlich um ein Osterthema, die Überwindung des Todes und der Todesmächte durch Jesus Christus. Die Lesung stammt aus der hebräischen Bibel, aus dem Alten Testament, aber auch hier ist viel von der Macht des Todes die Rede. Ich lese aus den Klageliedern Jeremias im 3. Kapitel. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Wir finden in den Abschnitten zum Predigen oft eine Auswahl von hellen biblischen Worten und hier ja besonders tröstlichen Worten. Aber gerade in diesem Fall, bei den Klageliedern, muss ich dazu noch etwas sagen. Denn diese Klagelieder sind, wie sie heißen, Lieder der Klage, Trauergesänge in der bitteren Zeit des Exils. Poesie der Zwangsarbeit, der Gefangenschaft, der Unfreiheit und Bedrückung. Das geht eigentlich die ganzen Kapitel dieser Klagelieder so durch und wir haben sozusagen gerade die Verse jetzt hier ausgewählt, wo ein bisschen mehr Licht zu sehen ist. Und gerade Klagelieder 3, also unser Kapitel, ist das Gedicht eines schwer geschlagenen Menschen, eines Menschen, der nicht mehr kann und der nicht mehr ein- und aus weiß. Und darum mute ich Ihnen jetzt zu, noch den Anfang dieses Kapitels zu hören, einen längeren Abschnitt. Dieser Abschnitt ist ein erschütterndes Zeugnis des Leids und des Schmerzes. Jetzt also das 3. Kapitel der Klagelieder von vorn. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute seines Grimmes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht herauskam und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Er drückte mich nieder in die Asche. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Da schreit und weint und klagt jemand, der nichts als geplagt und gepeinigt ist. Und das kaum Erträgliche beim Lesen und auch beim Hören ist, dieser Beter sieht die Ursache seiner Not nirgends als im Handeln Gottes. Dafür findet er bedrängende Bilder. Gott hat ihn ins Finstere geführt, seine Knochen gebrochen, er hat ihn eingesperrt. Gott lauert auf den Beter wie ein wildes, lebensbedrohliches Tier und zerfleischt ihn. Und dann, für mich noch schwerer zu ertragen, Gott verschließt seine Ohren vor dem Schreien dieses Geplagten. Seine Klage bleibt ungehört. Solch einen Text muss man erst einmal aushalten. Gott quält diesen Menschen und will ihn nicht hören. Wie kann die Heilige Schrift so reden? Sie kann es, weil sie erfahrungsgesättigt ist. Sie nimmt das Leiden kranker und verzweifelter Menschen ernst. Ja, natürlich. So fühlen sich Menschen, die todkrank sind, ohne Hoffnung und schier verzweifelt. Und wenn dies Menschen sind, die glauben, dann können sie eben auch an der Güte Gottes verzweifeln. Dann haben sie das Gefühl, dass sie rufen und schreien und Gott verstopft seine Ohren. Wieso bin ich krebskrank? Wie kann ich leben mit so einer Diagnose? Warum mutet Gott mir das zu? So fragen Menschen, und wir könnten noch viele andere Fragen finden, von solchen, die auf der Flucht sind und nicht wissen, ob sie die Fahrt über das Mittelmeer überleben, von Menschen, die unter Gewalt und Krieg leiden müssen und. Wenn diese Verse alles wären, was wir von Gott hören, dann könnten wir nicht glauben. Aber bitte, dies ist der Vortext zu unserem Predigttext, den ich vorhin gelesen habe. Ich hoffe, Sie haben ihn noch ein bisschen im Ohr von Gottes Barmherzigkeit. Wie froh bin ich, dass ich noch nicht gar aus bin und so weiter. Und vielleicht können Sie jetzt verstehen, warum ich gesagt habe, ich muss die ersten Verse mitlesen. Denn es ist sicher schön, etwas über Gottes Barmherzigkeit zu erfahren. Aber es bleibt doch bloß eine Worthülse, wenn nichts Erlebtes dahinter steckt. Wir wissen jetzt, wer hier betet. Ein im wahrsten Sinn des Wortes Niedergeschlagener. Und in seinem Gebet geschieht nun eine erstaunliche Wendung. Er hat bislang sein tiefes Elend mit drastischen, bedrückenden Bildern beschrieben. Und jetzt wendet er sich. Aus seinem niedergeschlagenen Blick, so habe ich das irgendwie vor Augen, wird ein Aufsehen. Er guckt nach oben. Er richtet seinen von Leid gekrümmten Rücken auf. Er schöpft Hoffnung. Wie kommt es zu dieser Wandlung? Wir haben von diesem Beter gehört, Gott verstopft seine Ohren. Er hört mich nicht an. Und dann sagt er in dem letzten Vers, den ich vorhin gelesen habe, gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Obwohl er das Gefühl hat, Gott hört nicht, bleibt er im Gebet und ruft Gott an. Und dann geschieht etwas, was ich so verstehe, als ob er sich selbst erinnert. Im Vers darauf, in Klagelieder 3, heißt es, ganz unmittelbar vor unserem Predigttext, du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Eine Wandlung. Erst sagt er, Gott hört nicht. Und jetzt sagt er, du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Das klingt fast wie eine Selbstbeschwörung. Ich habe alle Fantasie aufgewendet, um mein Elend in verschiedensten Bildern auszumalen. Aber dabei will ich nicht stehen bleiben. Ich kann dabei nicht stehen bleiben. Eingemauert und ohne Ausweg. Nein, gerade in diesem tiefsten Leiden möchte ich mich daran erinnern, was ich von Kind auf gelernt habe. Es ist eine Wendung in meinem Inneren. Nicht etwa, dass das Leiden jetzt plötzlich wie weggeblasen wäre. Nein, es ist noch da. Aber ich stelle fest, dass ich noch nicht völlig gar aus bin. Ich bin da. Ich atme, wenn es mir auch schwer fällt. Und jetzt spreche ich mir selbst zu, was mir von Kind auf erzählt wurde. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Welch ein Satz mitten in der Finsternis gesprochen. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Diese Erinnerung an Gottes Erbarmen führt nun für den Betern zu zweierlei. Er ruft sich selbst zur Geduld. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein. Ein Satz wie gemeißelt für das Krankenbett beim Langzeitaufenthalt in der Klinik. Festhalten an der Hoffnung, jeden Tag neu. Hoffen gegen den Schein. Nur Geduld. Und das Zweite, diese Geduld hat einen Grund. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Wieder ist der Beter bei Gott. Die Betrübnis, die Gott ihm gerade zumutet, kann nicht von Dauer sein. Die Betrübnis, die Gott schickt, kann groß sein, doch immer größer ist das göttliche Erbarmen. Das ist gesamtbiblische feste Überzeugung. Damit wird die Plage dieses Menschen nicht kleingeredet, schon gar nicht in den Klageliedern. Es wird eine Hoffnung formuliert. Nicht etwa, wie wir es oft im Krankenhaus oder so auch gerne hören, Kopf hoch, wird schon wieder. Das ist ein schrecklicher Satz, ja, wenn jemand so leiden muss. Das sagt er nicht, der Beter, sondern er sagt, ja, dir wird gerade Schreckliches zugemutet oder mir, aber ich darf davon überzeugt sein, dass Gottes Erbarmen und Gottes Liebe mehr ist, viel mehr als alles, was ich gerade aushalten muss. So sehr der Beter also lange bei seiner fürchterlichen Gegenwart stehen bleibt, klagend und schreiend, so sehr kann er hier seinen Blick weiten. Er hält gegen seine momentane Erfahrung an Gottes Güte fest und ist damit ein Vorbild des Glaubens. Glaube und Hoffnung sind immer mehr als das, was ich gerade sehen kann. Im Fall großen Elends ist dieser Unterschied besonders relevant. Dieser Mensch redet von der Barmherzigkeit Gottes, die jeden Morgen neu ist, obwohl er ganz, ganz anderes erfährt. Das ist Glaube. Und gerade deswegen und sind gerade in solchen Zeiten, in Zeiten des Elends, Glauben und Hoffen so wichtig. Gerade dann, wenn ich Gottes Erbarmen kaum spüren kann, gar nicht spüren kann, brauche ich es im besonderen Maße. Wie gut, wenn mir die Schrift und Vorbilder des Glaubens an dieser Stelle immer wieder genau diese Barmherzigkeit in bunten Farben ausmalen, sie mir zusprechen. Aber dieser Beter zeigt auch, ich kann es mir auch selbst zusprechen, mich selbst daran erinnern. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Damit ist klar, was Orte des Glaubens wie auch diese Bergener Kirche über Jahrhunderte ausstrahlen. Es sind Erzählorte für Gottes Barmherzigkeit. Orte, die besonders für Menschen gedacht sind, die verzweifelt und niedergeschlagen sind. Und damit Orte der Verkündigung und der Seelsorge. Wir brauchen solche Orte. Und Menschen, die dort Glauben und Hoffen weitertragen. Möge das hier geschehen in Ihren Gemeinden noch lange weitere Jahre. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.